my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest mit der Ausgabe vom 14. Februar 2014, produziert von Radio Dreieckland Freiburg. Am Mikrofon begrüßt euch Johanna. Unsere Themen heute sind Neues von Simon Brommer, Zentralrat deutscher Sinti und Roma kritisiert Rassismus bei den Kiesewetterermittlungen und wo bleibt die NSU-Aufklärung und der Datenschutz in Baden-Württemberg? Zunächst jedoch die Fokus Südwest Nachrichten. Nachdem bereits im Januar die Länder Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und in der vergangenen Woche Hessen mit entsprechenden Vorgriffserlassen den Weg in Richtung stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung eingeschlagen hatten, zieht nun auch Baden-Württemberg nach. Einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung des Landesinnenministeriums zufolge sollen Einzelfallprüfungen ab sofort sicherstellen, dass Personen, die von einer baldigen Bleiberechtsregelung profitieren würden, nicht abgeschoben werden. Die Bleiberechtsregelung soll das Problem langjähriger Duldungen, sogenannter Kettenduldungen, abfedern, das viele Flüchtlinge betrifft, die weder einen festen Aufenthaltsstatus, zum Beispiel über ein Asylverfahren, erhalten, noch abgeschoben werden können. Sie sollen einen Aufenthaltstitel bekommen, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen. Ein entsprechender Gesetzesvorschlag mehrerer Bundesländer war im März 2013 vom Bundesrat bestätigt, im Juni jedoch im Bundestag abgelehnt worden. Die neue Bundesregierung wiederum hatte in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, die stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung einführen zu wollen. Zwischen 2009 und 2012 haben sich die steuerbaren Umsätze der Unternehmen in Baden-Württemberg um über 20% auf 1,057 Billionen Euro gesteigert. Im gleichen Zeitraum sank aber die an die öffentlichen Kassen entrichtete Umsatzsteuervorauszahlung von 17,126 Milliarden Euro auf 15,53 Milliarden, also um ca. 10%. Selbst unter Berücksichtigung der steigenden Exportquote des deutschen Produktions- wie Handelsvolumens ein fragwürdiges Attest deutscher und baden-württembergischer Steuererhebung wie Steuerpolitik. Am heutigen Freitag wollen Stuttgart 21 GegnerInnen an die Räumung und Zerstörung des mittleren Schlossgartens in Stuttgart vor 2 Jahren erinnern. Trotz breiten Widerstands waren damals 170 Bäume gefällt worden. Organisiert wird die Veranstaltung von der Gruppe der Parkschützer. Sie wollen mit Fotos, Filmen, Redebeiträgen, Musik, Essen und Trinken an den Verlust erinnern, der die Zerstörung des Parks bedeutete, und zugleich darauf aufmerksam machen, dass das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 noch immer gestoppt werden kann. Gegenüber Radio Dreieckland berichtete eine Parkschützerin aus diesem Anlass über die andauernde Kriminalisierung von Protestierenden, zum Beispiel wegen der Markierung bedrohter Bäume oder wegen der Nichterfüllung überzogener Demonstrationsauflagen. Ich muss sagen, dass wir schon sehr enttäuscht sind von den Grünen als Protestpartei, so ihr Fazit im Hinblick auf die stärkste Fraktion der Landesregierung.
Am 12. Dezember 2010 wurde in Heidelberg der verdeckte LKA-Ermittler Simon Brommer enttarnt. Zuvor hatte er 10 Monate lang das linksalternative studentische Milieu Heidelbergs ausgeforscht. Der Acker-Spitzelklage bemüht sich um Aufklärung seit dieser Enttarnung, sieht sich aber mit Sperrerklärungen und zahlreichen geschwärzten Akten aus dem baden-württembergischen Innenministerium konfrontiert. Nun, am 8. Februar 2014, haben die von Simon Brommer bespitzelten Personen im Verfahren zur Aufklärung des Heidelberger Spitzelskandals eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eingereicht. Nachdem die Klage dagegen, dass Akten und Beweismittel vorenthalten werden, dort seit einem Jahr auf Eis liegt. Um darüber und auch das Wiederauftauchen von Simon Brommer zu sprechen, sind wir jetzt mit Dandl vom AK Spitzelklage und Zielperson von Simon Brommer telefonisch verbunden. Ja, am 8.2. habt ihr, wie gesagt, Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eingereicht, das bisher nicht über die Klage gegen die Aktenzurückhaltung im Fall Simon Brommer entscheidet, obwohl die Klage dort schon ein Jahr liegt. Habt ihr jetzt wirklich Hoffnung auf eine zeitnahe Entscheidung aus Leipzig, die dem zuständigen Gericht, das über die Rechtmäßigkeit des ganzen Einsatzes zu entscheiden hat, dann auch wirklich mehr Akten bringen könnte?
Ja, ich meine, die werden natürlich irgendwann mal im sogenannten Kameraverfahren darüber entscheiden müssen, ob die Sperrerklärung rechtmäßig war. Wir sind ja immer noch nicht im Hauptverfahren. Das ist ja immer noch das In-Kamera-Verfahren, also wo die dann in Kamera, also im Geheimen darüber zu entscheiden haben, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit, auch unter Ausschluss der Klägerinnen und Kläger und auch unter Ausschluss unseres Anwalts darüber zu befinden haben, ob die Sperrerklärung denn rechtmäßig erklärt worden war. Und darauf warten wir jetzt auch schon wieder über ein Jahr, nachdem das Verwaltungsgericht in Mannheim die Sperrerklärung ja für rechtens erklärt hatte, sind wir eben in die nächste Instanz gegangen mit diesem In-Kamera-Verfahren. Ja, und wie gesagt, das liegt nun auch schon über ein Jahr lang in Leipzig brach. Wir rechnen trotz allem damit, dass das jetzt in den nächsten Monaten mal zum Abschluss kommt und uns dann Bescheid gegeben wird, was denn da passiert ist.
Jetzt hieß es ja immer wieder mal, dass Simon Brommer nach seinem Auffliegen auch darunter und unter seiner Spitzelzeit zu leiden hatte, dass er auch im Netz bedroht worden sei. Nun aber tritt er wieder völlig öffentlich mit Namen und Telefonnummer auf und hat wohl keine Angst mehr vor Racheakten. Dandl, was ist denn davon zu halten?
Genau, das ist ja für uns eigentlich eine ziemlich brisante Geschichte, dass er jetzt nun wieder vollkommen normal sozial agiert, also auch mit seinem vollen Realnamen auftritt, wieder als Mountainbike-Guide bei Bergbikentouren oder als Ausbilder für Schiedsrichter beim Turn, über den Turngau, wo er Mitglied ist, weil das natürlich auch auf unseren ganzen Prozess, auf unsere Klage, auf alles, was wir an Öffentlichkeitsarbeit und auch an Aufklärungsarbeit tun werden wollen, Einfluss hat. Die Sperrerklärung wurde ja von dem damaligen Landespolizeipräsidenten Hammann, der ist jetzt mittlerweile abgelöst, damit begründet unter anderem, dass eine Gefahrenlage für die menschliche Quelle oder die Informationsquelle, und das ist Brommer, zu konstatieren sei. Also dass dieser Mensch, der da verdeckt ermittelt hat in Heidelberg, dass der einer Gefahr ausgesetzt sei und unter anderem deshalb die Akte gesperrt werden müsste. Vor allem seine Einsatzberichte als verdeckter Ermittler. Nun ist er aber wieder aktiv. Er tritt mit dem Namen Simon Brommer auf und wir könnten ihn jetzt eigentlich auch laden. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Jedenfalls hat uns das sehr überrascht.
Heißt erstmal, durch dieses öffentliche Auftreten von Simon Brommer denkt ihr jetzt auch, dass die Sperrerklärung vielleicht sogar vor Gericht nicht mehr Bestand haben könnte?
Also zumindest an diesem Punkt, dass die Verwaltungsgerichte werden eventuell trotzdem versuchen, bei der Legitimation der Sperrerklärung zu bleiben. Das wissen wir eben noch nicht. Das ist ja tatsächlich spekulativ, aber an diesem Punkt, wo es darum geht, dass ein Polizeibeamter, der verdeckt ermittelnd agiert hat und mit geheimdienstlichen Methoden ausgestattet war, dass der jetzt auf einmal wieder ganz normal auftaucht, ein soziales Leben führt, obwohl er noch Polizeibeamter ist, also obwohl auch nicht klar ist, ob seine Einsatzkonfiguration, ob sie überhaupt beendet wurde. Also das wissen wir ja tatsächlich nicht. Vielleicht ist er noch verdeckter Ermittler, jetzt aber in einem anderen Gebiet. Das weiß ja kein Mensch, dass der jetzt wieder auftaucht und wir dadurch natürlich auch belegen können, dass diese Gefahrenlage tatsächlich nicht mehr existiert und auch keine Gefahrenlage für alle anderen verdeckt ermittelnden Polizeibeamten, die eventuell auch noch eingesetzt sind.
Dandl, du hast es jetzt gesagt, durch seinen öffentlichen Auftritt jetzt auch im Internet, wäre es jetzt theoretisch möglich, Simon Brommer als Zeuge zu laden, um zum Spitzeleinsatz auszusagen dann? Dandl, glaubst du daran, Simon Brommer auf diese Weise im Gericht wirklich wiederzutreffen?
Nee, davon gehe ich jetzt rein realistisch betrachtet und in Absprache mit unserem Anwalt Martin Heiming auch betrachtet, nicht daran, weil er natürlich unter Maßgabe des Landeskriminalamts in Stuttgart die Order hat, natürlich nichts aussagen zu dürfen oder nichts aussagen zu zu müssen, weil sich ja alles, was er vor Gericht oder auch sonst in irgendeiner Art und Weise öffentlich dazu sagen könnte, auf gesperrte Stellen beziehen müsste und also auf bisher gesperrte Stellen beziehen müsste. Und das darf er natürlich nicht. Also er kann jetzt sich weder im privaten sozialen Bereich irgendwo hinstellen und über seinen Einsatz sprechen, noch würde er das vor Gericht tun. Wenn wir es allerdings hinbekommen würden, über das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zum Beispiel, die Sperrung der Akten komplett aufzuheben und wir an alle Akten herankommen würden, vor allem auch an seine Einsatzberichte als verdeckter Ermittler, dann wäre es natürlich möglich, weil wir haben jetzt eine ladungsfeste Adresse von ihm und könnten ihn dann vorladen lassen. Aber wie gesagt, das ist spekulativ.
Dandl, 3 Jahre und 3 Monate nach der Enttarnung von Simon Brommer seid ihr immer noch mit dem juristischen Hickhack beschäftigt. Warum der ganze Scheiß? Ließe sich die investierte Zeit nicht besser nutzen?
Ja, das werden wir ja oft gefragt. Ja, natürlich ließe sich die Zeit besser nutzen. Aber es ist tatsächlich wichtig, politisch betrachtet, weil wir es letzten Endes mit diesem als proaktiv zu bezeichnenden Einsatz, also das ist ein Beispiel für eine proaktive Polizeitätigkeit, wieder einmal wie in Hamburg, wie in Braunschweig, mit einer komplett verselbstständigten Exekutivgewalt zu tun haben. Das heißt, dass die Polizei von sich aus sich heraus auf niedrigster Ebene entscheidet, ob und wie menschliche Quellen in politisch missliebige Szenen eingeschleust werden. Dies dann auch tut, ohne irgendeine parlamentarische Kontrollmöglichkeit, ohne irgendeine verwaltungsgerichtliche Möglichkeit, gegen diese Maßnahmen dann zumindest nachträglich vorgehen zu können. Und deshalb ist dieser Prozess tatsächlich wichtig, weil wir dann damit nicht die Exekutive anrufen, sondern die Judikative, die ja immer von sich behauptet, unabhängig zu sein, was sie natürlich nicht ist. Da gibt es so viele Verzahnungen auch mit dem Polizeiapparat. Aber wir müssen das versuchen und wir werden dann sehen, was dabei herauskommen wird. Und wenn es schlecht läuft und wir mit nichts dastehen, dann haben wir zumindest nachgewiesen, wie dieser Rechtsstaat funktioniert.
Soweit Dandl vom AK Spitzelklage und Zielperson von Simon Brommer zur eingelegten Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, nachdem die Klage dagegen, dass Akten und Beweismittel vorenthalten werden, dort seit einem Jahr auf Eis liegt. Gesprochen haben wir auch über das nun bekannt gewordene öffentliche Auftreten von Simon Brommer.
Am 4. Februar hat der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, beim baden-württembergischen Innenminister Reinhold Gall Strafanzeige erstattet. Zuvor waren im Zuge des NSU-Prozesses rassistische Aktenvermerke aus den Ermittlungen zum Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter bekannt geworden. Von Negern und Zigeunern ist darin zu lesen, die, Zitat, typischerweise lügen würden. In Bezug auf einen Angehörigen der Roma wurde die angeblich per Lügendetektor nachgewiesene Lüge in einem psychologischen Gutachten mit dessen Ethnie begründet. Rose forderte von Innenminister Gall strafrechtliche und disziplinarische Konsequenzen für die Verantwortlichen sowie eine Erklärung der Distanzierung. Bislang lässt Galls Antwort noch auf sich warten. Wir haben mit Romani Rose gesprochen und ihn zunächst gefragt, ob er über die rassistischen Aktenvermerke überrascht war.
Natürlich ist man immer überrascht, wenn in Aktenvermerken, also in diesem NSU-Prozess in München, von Verdächtigen die Rede ist, von Negern und Zigeuner, die typischerweise lügen würden. Später hätten sogar Psychologen laut einem LKA-Vermerk über einen Lügendetektortest bei einem Roma-Angehörigen festgehalten, der Mann sei ein typischer Vertreter seiner Ethnie. Das bedeutet, dass die Lüge, das muss man sich vorstellen, ein wesentlicher Bestandteil seiner Sozialisation darstelle. Ich bin darüber sehr froh, dass sich zwischenzeitlich herausgestellt hat, dass das, was den Psychologen anbelangt, dass das ein Vertreter aus Serbien war. Also diese Stellungnahme ist da wohl angefordert worden. Deswegen ist es nicht weniger schlimm. Aber wissen Sie, besorgniserregend wäre, wenn das die Haltung deutscher Polizei ist. Man muss natürlich jetzt sich die Frage stellen, wie weit sich das die baden-württembergische Polizei selbst zu eigen gemacht hat. Also die Rede von Zigeunern und Negern ist durchgängig eben auf einigen Seiten in Akten vermerkt worden.
Die baden-württembergische Polizei rudert ja eher zurück. Der Mannheimer Morgen hat zum Beispiel gestern berichtet, dass das Landeskriminalamt die Vorwürfe zurückweist. Mitnichten, so wird ein Sprecher des Kriminalamts zitiert, hätten sich die Ermittlungen nach Gruppenzugehörigkeit einzelner Personen gerichtet. Was sagen Sie dazu?
Also zunächst muss man festhalten, dass die baden-württembergische Polizei damals in Bezug auf den Mord an Frau Kiesewetter und ihrem Kollegen offensiv in die Öffentlichkeit gegangen ist und die gesamte Minderheit unter Generalverdacht gestellt hat, also die Täter seien im Zigeunermilieu zu finden. Wir wissen ja jetzt, dass die Täter Rechtsextreme gewesen sind. Ich bin sehr froh, dass der Innenminister und das Innenministerium als solches gesagt hat, also dass man diesen Dingen nachgehen werde und konsequent eben hier die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen würde. Das ist natürlich beruhigend, denn ich denke, es muss hier ein deutliches Zeichen gesetzt werden. Wir befinden uns in einem Rechtsstaat und wir haben eine deutsche Geschichte und man darf da nicht pauschalieren und Minderheiten stigmatisieren, wie das in Baden-Württemberg wieder geschehen ist.
Sie haben jetzt gesagt, das Innenministerium hat angekündigt, den Fällen nachzugehen. Uns gegenüber wurde der Zeitpunkt für die Veröffentlichung erster Ergebnisse allerdings immer wieder verschoben. Haben Sie denn schon Rückmeldungen bekommen?
Es wird jetzt demnächst ein weiteres Gespräch geben mit dem Innenminister. Und da muss man sehen, auf jeden Fall hat das Innenministerium uns gegenüber sehr klar zum Ausdruck gebracht, dass man mit aller Strenge gegen derartige Dinge, wenn sie sich herausstellen sollten, man müsse das noch prüfen, mit aller Strenge vorgehen würde. Und das ist eine, denke ich, doch beruhigende Auskunft.
Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma ist mit dem Innenministerium auch im Gespräch, insofern eine weitere Sensibilisierung von Polizistinnen und Polizisten notwendig ist. In welche Richtung könnte das denn gehen?
Schauen Sie, vor allen Dingen eben in der Bewusstseinsführung, dass Sinti und Roma eine 600-700-jährige deutsche Geschichte haben. Dass sie hier in diesem Land als Arbeiter, Angestellte, Akademiker und Künstler leben, dass sie Soldaten in der kaiserlichen Armee waren, dass sie Patrioten waren, wie die Mehrheit gewesen ist, für ihr Land eingetreten sind, dass sie im kulturellen Schaffen mitgewirkt haben, aber dass die Vorurteile und die Klischees, die man auch heute oftmals wieder weiter züchtet, wie man das im Wahlkampf gesehen hat, die Menschen unserer Minderheit dazu zwingt, eben in der Anonymität zu leben und die ethnische Zugehörigkeit, die Volksgruppenzugehörigkeit zu verbergen, um Chancengleichheit zu haben. Deswegen ist es wichtig, Polizei und andere Institutionen, die Bildungsinstitutionen zu bitten, mehr sich Informationen über die Minderheit zu holen, dass wir neben denen, Friesen und Sorben, eine nationale Minderheit in diesem Land sind.
Nun, der aktuelle Fall dieser Aktenvermerke ist relativ bekannt geworden, wurde von den Medien breit aufgegriffen, bewegt sich ja auch im Kontext des NSU-Prozesses und hat sicher auch deswegen eine breite Öffentlichkeit erreicht. Aber haben Sie durch den Zentralrat der Sinti und Roma auch früher schon Beschwerden erreicht über antiziganistische Ausfälle in der Polizei?
Man darf nicht pauschalisieren. Die Mehrheit der Polizeibeamten befinden sich auf der Grundlage unserer Verfassung und der Rechtsstaatlichkeit. Natürlich hat es in der Vergangenheit immer Vorfälle gegeben von Diskriminierung und Vorwürfen, die wir gegenüber einzelnen Beamten erheben müssen. Deswegen ist eben auch eine Schulung der Beamten wichtig, die dahingehend führen muss, dass Sinti und Roma Deutsche sind und dass kulturelle Identität kein Gegensatz zur nationalen Identität ist. Wir haben unseren Beitrag in Bezug auf die kulturelle Vielfalt in unserem Land geleistet. Und wir sind deswegen trotzdem mit unserer Eigenständigkeit Deutsche und das schon seit vielen Jahrhunderten. Und das muss bewusst gemacht werden.
Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, über rassistische und antiziganistische Aktenvermerke in den Kiesewetter-Ermittlungen.
Im Innenausschuss des baden-württembergischen Landtags ging es am Mittwoch mal wieder um den NSU und die Verbindung dieser rechten Terrorgruppe nach Baden-Württemberg. Das LKA hatte einen 169-seitigen Bericht zum Thema vorgelegt. Über den Bericht und die Konsequenzen daraus sprechen wir jetzt mit Alexander Salomon, der für die Grünen im baden-württembergischen Innenausschuss sitzt. Anlässlich der Kritik des Bundesdatenschutzbeauftragten an der grün-roten Innenpolitik werden wir anschließend auch auf diese Kritikpunkte noch eingehen. Ja, es sei kein Nachweis möglich, dass in Baden-Württemberg ein Netzwerk von Helfern für den NSU existiere. Das ist dem jüngsten LKA-Bericht zu entnehmen. Und das, obwohl von bis zu 30 Besuchen des NSU in Baden-Württemberg in den Jahren 1993 bis 2000 von 52 Personen, die zum Terrortrio Kontakt hatten, und von 1000 Einträgen, die Baden-Württemberg betreffen und der NSU gesammelt hat, die Rede ist. Hier sind unter anderem dann Adressen von Politikerinnen, Heimen für Asylbewerber und türkische Vereine aufgeführt. Ja, und trotz alledem angeblich keine organisierte Unterstützung. Herr Salomon, das klingt doch sehr nach organisierter Vertuschung vom LKA, oder?
Also was wir feststellen müssen erstmal ist, dass natürlich die 52 Kontakte, direkten Kontakte im Umfeld des NSU festgestellt worden sind. Daraus kann man natürlich auch schon seine Rückschlüsse ziehen. Was richtig ist, dass wir davon ausgehen, und es ist ja auch unbestritten, dass es ein enges Beziehungsgeflecht gab zwischen thüringischen Rechten, baden-württembergischen Rechten mit Wohnungen, die in Baden-Württemberg geholt wurden oder gekauft wurden, über Feste feiern, über politischen Austausch. Also das ist unbestritten. Worum es geht in dem Bericht Netzwerk, wurde höher definiert mit wirklichen Unterstützungsleistungen. Und da muss man jetzt momentan zumindest sagen, nach den aktuellen Erkenntnissen, ist da noch nichts gesichert in dem Feld. Und das hat das LKA dargestellt, zu vorsichtig aus unserer Sicht. Man hätte da schon kritischer rangehen können mit einem anderen Ton in dem Bericht. Aber erstmal muss man feststellen, dass es schon richtig ist, ein richtiges Netzwerk, so wie es definiert ist, auch im Prozess in München, kann man jetzt erstmal nach den neuesten Erkenntnissen jetzt nicht nachweisen. Das heißt aber nicht, dass es nicht dieses Beziehungsgeflecht gab oder immer noch gibt und dass man da auch angreifen muss und gucken muss, wer eng ist dieses Beziehungsgeflecht, wer hat da wen auch unterstützt und gab es dann doch Unterstützungsleistungen im Endeffekt für den NSU. Da steht noch ein Fragezeichen aus unserer Sicht da und es muss im Endeffekt geklärt werden. Und da ist noch die Frage, wie kann man das klären, wer ist dafür zuständig, und dann muss auch der Landtag seine Rolle wahrnehmen in dem Fall, dass der Rechtsextremismus in Baden-Württemberg nicht ein Problem der anderen ist, sondern auch hier vor Ort da ist.
Ihre eigene Jugendorganisation, die Grüne Jugend, fordert nun zum wiederholten Mal einen NSU-Untersuchungsausschuss auch für Baden-Württemberg. Baden-Württemberg spielte in der Affäre rund um den nationalsozialistischen Untergrund eine große Rolle. Grüne und SPD müssen sich von den Vorwürfen der Vertuschung befreien und dürfen eine Aufklärung durch einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss nicht im Wege stehen, erklärt die Grüne Jugend. Herr Salomon, machen die Grünen nun den Weg frei für einen solchen Untersuchungsausschuss?
Ja, auch feststellen muss man, glaube ich, Vertuschung ist ja das falsche Wort. Also ich glaube, in der politischen Ebene will niemand was vertuschen. Wir haben immer gesagt, Aufklärung ist enorm wichtig gegenüber der Bevölkerung, gerade in diesem Themenfeld. Dazu hat der Bericht ja etwas beigetragen. Es sind immer noch Fragen übrig, ob ein Untersuchungsausschuss in dem Fall wirklich das richtige Instrument ist. Jetzt nicht, weil wir es ablehnen und uns da aus der Affäre stehlen wollen, sondern geht es eher um die formalen Fragen. Kann er noch ermitteln? Wie weit kann er ermitteln? Greift es in das Verfahren des Generalbundesanwalts ein? Das sind alles Fragestellungen, die müssen geklärt werden, bevor man Ja oder Nein sagen kann zum Untersuchungsausschuss. Ich glaube, das falsche Signal wäre es, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen und der sich am Schluss nicht einmal dazu durchkämpfen kann, dass er Beweisbeschlüsse fällen kann, weil es direkt in das Verfahren in München eingreift. Und deswegen möchten wir möglichst Mittel anwenden, die funktionieren. Da gibt es ja auch jetzt weitere Ideen, wo man sagt, okay, wir müssen das Thema Rechtsextremismus auch im Ganzen noch darüber hinaus sehen. Und ich glaube, da müssen wir jetzt letztendlich eine Entscheidung fällen, auch mit unserem Koalitionspartner. Und es wird jetzt die Diskussion der nächsten Wochen und Monate sein, wie kann man das Problem am besten angehen.
Herr Salomon, wir bleiben natürlich bei der Innenpolitik, machen aber nochmal einen kleinen Themenwechsel und gehen zum Datenschutz. Der Landesdatenschutzbeauftragte hat kürzlich seinen Tätigkeitsbericht vorgelegt. Wir greifen jetzt mal selektiv nur zwei Aspekte heraus. In seiner Pressemitteilung erklärte Jörg Klingbeil zu Änderungen im Polizeirecht: Leider sind nicht alle unsere Vorschläge aufgegriffen worden. Besonders ärgerlich ist aus meiner Sicht, wenn die Regierungsparteien an Regelungen festhalten, die sie so wie ich, zu Oppositionszeiten selbst kritisiert haben. Der Datenschutzbeauftragte bezieht sich unter anderem auf die automatische Kfz-Kennzeichenerfassung. In seinem Bericht erklärt Klingbeil, offen gesagt, finde ich es erstaunlich, dass in der 15. Wahlperiode an der bisherigen Regelung der automatischen Kennzeichenerfassung festgehalten wird, obgleich es in der 14. Wahlperiode Änderungsanträge der damaligen Opposition gab. Er zitiert den jetzigen Innenminister Gall zur Oppositionszeit. Er bezeichnete damals die Regelung als zu starken Eingriff in einen demokratischen Staat, deren Geeignetheit angesichts der geringen Trefferquote bei Erfahrungen anderer Länder in Frage stehe. Oppositionszeit und Regierungszeit unterscheiden sich bekanntlich. Trotzdem bei der vorherigen Kritik, Herr Salomon, warum halten Sie jetzt an der automatischen Kennzeichenerfassung fest?
Naja, Sie haben es ja schon selbst gesagt, es unterscheidet sich vor allem darin, dass man auch einen Koalitionspartner hat. Also da gibt es auch einen Widerstreit von Interessen, von Meinungen. Und da gibt es doch auch gerade zu dieser Thematik jetzt verschiedene Meinungen, die wir immer noch diskutieren. Ich meine, das ist ja letztendlich noch nicht ganz entschieden aus unserer Sicht. Wir bauen auch darauf, auf den Datenschutzbeauftragten, den wir ja auch personell gestärkt haben, in der Frage, wie kann er ermitteln, welche personalen Ressourcen hat er. Bloß, wissen Sie, das ist jetzt momentan noch in der Verhandlung auch bei uns. Ich glaube, wir haben noch ein paar Jahre, ein paar Monate auf jeden Fall mindestens. Und da können wir auch noch diskutieren und können gerade im Innenbereich auch noch gucken, dass der Datenschutz gestärkt wird. Und natürlich bauen wir auch darauf, dass in der nächsten Periode, wenn wieder Grün-Rot regieren wird, dass wir da gerade den Datenschutz stärken werden und dass wir dann auch in der Frage eine abschließende Meinung haben, die gerade dem Datenschutz weiter entsprechen wird. Und da muss man sich nochmal zusammensetzen und fragen, ist es ein notwendiges System, was wir brauchen, damit der Schutz des Staates oder überhaupt die Möglichkeit der Verhandlung ermöglicht wird. Und da haben wir die Meinung, das brauchen wir nicht in dem Fall. Die SPD hat momentan die Meinung, dass es doch ein notwendiges System sein könnte für die Verhandlung. Und da sind die beiden Interessen da. Und wie so oft in der Koalition muss man sich dann irgendwo in der Mitte treffen. Kann man es abschaffen, kann man es nicht abschaffen. Und wir haben jetzt in dem Fall erstmal gesagt, wir wenden es ja nicht an, sondern es steht nur als Möglichkeit da. Aber sobald es angewandt wird, werden wir natürlich auch als Grüne sagen, so nicht. Da möchten wir erstmal klar gesagt oder genau wissen, wie wird es angewandt, was passiert damit. Gibt es andere Systeme, gibt es andere Möglichkeiten? Da werden wir auch mit unseren Koalitionspartnern, unseren Fraktionskollegen heftig streiten im Innenbereich, ob das notwendig ist oder nicht.
Ferner kritisiert der Landesdatenschutzbeauftragte die Datensammelwut der Polizeibehörden. Konkret kritisiert er die Bestimmung des § 38 Absatz 2 des Polizeigesetzes. Dieser erklärt die Veränderung und Nutzung der Daten bereits dann als erforderlich, wenn allein ein Tatverdacht besteht, ohne dass er auf das Bestehen von Anhaltspunkten für weitere künftige Straftaten des Betroffenen, dass es darauf ankommen soll. Dies bewirkt, so der Datenschutzbeauftragte Klingbeil, dass routinemäßig von der Polizei bearbeitete Ermittlungen für 2 Jahre gespeichert werden, bei denen der Tatverdacht nicht vollständig ausgeräumt wurde, selbst wenn es sich um Bagatelldelikte handelt und eine Wiederholungsprognose nicht gestellt werden kann. Leistet Grün-Rot in Baden-Württemberg damit also Vorschub für eine massive Datensammlung der Polizeibehörden über zahlreiche baden-württembergische Bürgerinnen und Bürger?
Naja, festhalten muss man, glaube ich, eher das Gegenteil. Die Datensparsamkeit ist uns ja schon das oberste Ziel. Und wir haben auch in anderen Bereichen dafür Sorge getragen, dass nicht zu viel Daten gesammelt werden. Jetzt ist natürlich auch ein Bereich, das kann ich nicht abstreiten, will ich auch gar nicht abstreiten. Da wird jetzt vermutlich mehr gesammelt, aber da muss man auch nochmal hineingehen. Und wenn das dann kommt, werden wir uns natürlich unter dem Stichwort Datensparsamkeit nochmal zusammensetzen müssen, auch mit der Polizei, ob das überhaupt notwendig ist für ihre Ermittlungen. Hat es einen Zweck? Hat es einen Sinn hinten dran? Und ich bin mir relativ sicher, dass wir dann zum Schluss kommen werden, dass man da eher datensparsam arbeiten sollte, auch im Sinne der Polizei. Das kostet ja auch alles Geld, das Ganze einzutragen, vorzuhalten in dem Fall. Also von daher glaube ich, der Polizei ist es nicht immer gut getan, viele Daten zu haben, sondern die richtigen Daten zu haben. Und da sollte man eher drauf gucken. Also von daher, glauben Sie es mir, da werden wir uns wirklich sehr heftig auch streiten, nehme ich an. Aber ich glaube, da wird es zu einer guten Lösung kommen, wo sie alle wiederfinden können.
Soweit der grüne Landtagsabgeordnete Alexander Salomon, Mitglied des Innenausschusses zu aktuellen Fragen in der baden-württembergischen Innenpolitik.
Ihr hörtet Fokus Südwest mit der Ausgabe vom 14. Februar 2014, produziert von Radio Dreieckland.